Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Heute habe ich eine ganz besondere Gästin hier, Harriet von Kügelen, Co-Founding und CEO von Dauri. Was für ein schöner Name. Also zumindest ist der von eurem Unternehmen und natürlich dein eigener auch. Aber was steckt denn hinter Dauri?
Hinter Dauri steckt also erstmal der Name, das heißt auf Esperanto nachhalten, ganz bedeutungsschwanger. Und das ist auch genau das, was wir machen. Wir machen profitable Dekarbonisierung für Unternehmen. Das heißt, wir drehen den Spieß einmal komplett um und sagen, man kann auch Geld machen mit Nachhaltigkeit und wir zeigen auf eine sehr einfache Art und Weise über ein digitales Tool, wie Unternehmen das umsetzen können.
Esperanto, die Eltern unter uns kennen das ja noch, das war der Versuch, eine Gemeinschaftssprache zu schaffen international. Jetzt ist es wahrscheinlich Englisch geworden. Dauri, also AI, Digitalisierung ist wahrscheinlich ganz oben bei euch als Schlagwort für die Kundenakquise, aber auch für die Investorensuche.
Ich würde sagen, ja und nein. Natürlich sowas wie Kunden zu finden und Investorensuche, das vereinfacht das immer. Aber ich würde gerade sagen, beim Thema Kundensuche ist das eigentlich fast eher ein Nachteil als ein Vorteil. Also gerade auf genau diese spezifische Frage oder Thematik bezogen, weil AI oder diese ganzen automatisierten Outreach-Systeme, wie du sie ja immer so schön nennst, das heißt, es sind ja eigentlich diese ganzen Dinger, die automatisiert Nachrichten an alle möglichen Unternehmen und die Position da drin schreiben. Und je mehr sowas automatisiert passiert, desto weniger Lust haben die Leute natürlich auch auf solche Nachrichten zum Beispiel zu antworten. Das heißt, ich würde eher sagen, dass es die Herausforderung um Sales eigentlich verstärkt und nicht unbedingt vereinfacht.
Bevor wir jetzt in die allgegenwärtige AI-Diskussion jetzt hier gleich zu Beginn jetzt abschweifen, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, dann doch vielleicht nochmal auf einer Ebene tiefer. Also euer Werteversprechen ist den Unternehmen, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wer auch eure Zielgruppe ist, tatsächlich Geld sparen kann durch Klimaschutzmaßnahmen. Und das solltest du uns vielleicht nochmal ganz genauer erklären, welche Rolle ihr denn dabei spielt.
Genau. Es ist genau wie du sagst, Geld sparen durch Klimaschutzmaßnahmen. Und vielleicht erstmal, bevor ich da reingehe, welche Rolle wir spielen und wer da auch unsere Zielgruppe ist, muss man, glaube ich, einmal verstehen, wie spart man eigentlich Geld durch Klimaschutzmaßnahmen? Und das heißt, am Ende geht es ja um Dekarbonisierung, also Emissionsreduktion in Unternehmen. Und dafür muss man erstmal verstehen, wie werden überhaupt Emissionen gemessen in einem Unternehmen? Und im Prinzip wird alles, wofür du in deinem Unternehmen Geld ausgibst, das heißt, ob das jetzt eine Tonne Stahl ist, ob das dein Laptop, den du bezahlst, ob das eine Dienstreise ist, ob das der Strom ist, den du einkaufst, das wird in Emissionen umgewandelt und macht dann deine Emissionsbilanz aus. Ja, das heißt, alle deine Ressourcen. Das heißt automatisch im Umkehrschluss, wenn du ressourceneffizient bist, also wenn du zum Beispiel weniger Strom verbrauchst, wenn du weniger Ressourcen verbrauchst in anderer Art, dann sparst du automatisch auf Emissionen. Und natürlich aber auch eine gesparte Ressource ist auch gespartes Geld. Das heißt, das ist eigentlich im Prinzip das, was wir machen, ist Ressourceneffizienz in einen CO2-Reduction-Link, also in CO2-Reduktion umzuwandeln und zu übersetzen. Wie helfen wir den Unternehmen genau dabei? Ist, du musst ja einmal wissen, okay, das klingt ja erstmal ganz sinnvoll, aber was sind denn jetzt die einzelnen Maßnahmen? Ja, das heißt, das geht von LED-Umrüstung, einfach weil zum Beispiel LED-Beleuchtung 90% effizienter ist als normale Leuchten, bis hin oder über smarte Heizthermostate, über irgendwelche Induktionswärmegeschichten zu Wärmepumpen oder ganz spezifische andere Dinge. Und was wir da machen, ist einmal aufzuzeigen, was kannst du machen und dann aber auch das sowohl finanziell als auch auf der Impact-Seite zu bewerten. Das heißt, wir machen aus jeder Maßnahme einen Business Case auf das Unternehmen bezogen, weil du musst ja wissen, okay, was kostet mich das? Was ist der Return on Invest? Was ist hier der Zeitraum dahinter, um das quasi wie so eine Finanzentscheidung zu haben? Und das dann natürlich auch übers Unternehmen hin zu steuern, gegen deine Ziele zu mappen und umzusetzen. Und für wen machen wir das? Im Prinzip alle Unternehmen mit einer gewissen Mindestkomplexität. Was bedeutet das, wenn du jetzt zum Beispiel ein Reisebüro bist und einfach einen einzelnen Standort hast, dann gibt's da nicht so viel, was du jetzt an Emissionen reduzieren kannst. dafür brauchst du kein Tool einzukaufen. Ja? Das heißt aber in dem Moment, selbst wenn du ein Dienstleister bist, das heißt nur Büros hast, wo es ja auch das Potenzial weniger ist als natürlich bei zum Beispiel produzierenden Unternehmen, bist du schon ab so 5 bis 10 Standorten, hast du da schon gutes Potenzial, was zu reduzieren. Und das ist eben die Mindestkomplexität gemessen, vor allem am Thema Standorte, die wir bedienen. Und da kannst du dann aber eigentlich fast bei jedem Unternehmen weiterhelfen in dem Thema.
Geld sparen heißt ja, dass die eingesetzten Maßnahmen durch euch plus natürlich das, was ihr kalkuliert, auch in Dienstleistungen selber, günstiger ist als das, was sozusagen fortgeschrieben werden würde, also die Opportunitätskosten. Das sind so quasi ja Gradmesser dessen, was jetzt auch an Geld gespart werden kann. Über welchen Zeitraum wird das denn bemessen? Also es macht ja einen Unterschied, ob ich das versuche jetzt innerhalb von einem Jahr oder von 3 Jahren zu amortisieren. Was ist da so der Benchmark oder wie geht ihr da rein? Also ab wann lohnt es sich tatsächlich dann auch für ein Unternehmen, euch zu engagieren?
Das ist eine sehr, sehr relevante Frage und jetzt die schöne Business-Antwort, it depends, es kommt drauf an. So, das heißt, was unser Tool da macht, ist dir auch ganz genau anzuzeigen, was ist wirklich eine Maßnahme, wo du sagst oder wo auch dann Dauri sagt, diese Maßnahme in der Umsetzung sofort priorisieren. Das sind zum Beispiel alle Maßnahmen, die einen Return on Invest von unter einem Jahr haben. Das heißt, wenn du schon, also zum Beispiel irgendwie 500 Euro investierst und aber schon nach einem Jahr diese 500 Euro wieder drin hast, mach es bitte sofort, keine Frage.
Also so, die sogenannte Low-Hanging Fruit.
Dann. Genau, die sogenannte Low-Hanging Fruit. Und dann gibt es sozusagen weitere Kategorien bei uns mit so typischen Investmentzyklen, dann erstmal bis 3 Jahre, zwischen 3 und 5 Jahre und was darüber hinausgeht. Und das wird dann kategorisiert von eben Low-Hanging Fruit bis hin zu strategischen Investments. Oder es gibt auch Dinge, die unter bestimmten Bedingungen gar keinen Sinn machen, wo wir dann auch sagen oder die Software sagt, das nicht priorisieren, das macht keinen wirtschaftlichen Sinn. Aber um hier nochmal auf deine Frage einzugehen, in Unternehmen gibt es verschiedene Budgetfreigaben. Also das heißt sozusagen die Grenze von, wo, wie groß darf der Return on Invest sein, ist unterschiedlich. Und das heißt, deswegen kannst du auch bei uns im Tool sagen, wie hoch darf der sein, um dann eben zu priorisieren, okay, dieser 10 Maßnahmen, die kann ich jetzt an meinen 100 Standorten umsetzen, weil die fallen in meine Budgeterlaubnis rein. Und bei manchen ist es eben länger.
Genau, aber dann lass uns doch mal ganz kurz diesen Aspekt der Zielgruppe nochmal ein bisschen tiefer gehen. Also ein gewisser Komplexitätsgrad ist das, was ihr voraussetzt. Kannst du mal so typische Industrien mal nennen, die jetzt wirklich also bei euch im Fokus auch stehen?
Mhm. Ich nenne da mal 2 verschiedene Beispiele. Das eine ist, finde ich immer selber total super, sind sowas wie Filialunternehmen. Das heißt, die haben ganz viele Standorte, wo eigentlich jetzt keine komplizierten Dinge passieren, weil da entweder einfach nur Besucher vorbeikommen, dann so, oder sie haben da auch Büros ein bisschen mit drin. Und da kannst du ja erstmal vor allem sowas wie Energieeffizienz oder einfache Ressourceneffizienzmaßnahmen an den Standorten umsetzen. So, da ist dann aber oft das Problem. Dann haben die zum Beispiel ihre 50 verschiedenen Standorte. Das ist schon mal Komplexität in sich. Dann sagst du erstmal, oh, ich muss jetzt irgendwie erstmal eine Übersicht irgendwie haben. Was passiert wo? Wie groß ist das Potenzial an jedem Standort? Weil das ist ja nicht überall gleich. Und dann haben die auch ihre unternehmensinternen Ziele. Zum Beispiel haben die dann ein Netto-Null-Ziel, also bis wann sie ihre Emissionen reduzieren möchten zu null. Dann haben sie ein Energieeffizienzziel. Dann haben sie ein Ziel für einen Anteil von grüner Energie. Und dann haben sie diese ganzen verschiedenen Ziele. Dann haben sie aber trotzdem, sind wir in der Wirtschaftslage, wo wir jetzt sind, wo auch Budgets nicht mit jedem Tag einfacher freigegeben werden. Und dann sitzen sie da auf einmal und sagen, okay, was kann ich denn jetzt machen mit dem geringsten, also mit dem wenigsten Invest? Wohin komme ich aber trotzdem am weitesten? Und dann gucken die sozusagen, welche Maßnahmen haben sie bei sich an den Standorten noch nicht umgesetzt, sehen damit automatisch, okay, wie viel kostet uns das? Wie viel spart uns das im Schnitt ein? Das heißt, was ist auch pro Maßnahme der Return on Invest? Im Schnitt ein Return on Invest macht meistens nicht so viel Sinn für so Finanzentscheidungen und können damit dann eben sich die profitable Roadmap, die in deren Budgetrahmen reinfällt, zusammenstellen. Und wenn man hier auch nochmal über die Zielgruppe spricht, das ist total interessant. Das geht von Energieverantwortlichen, Nachhaltigkeitsverantwortlichen bis hin zu Finanzverantwortlichen. Die sitzen eigentlich dann immer alle an einem Tisch, weil es eben diese ganzen Themen zusammenbringt. Und das ist eben, würde ich sagen, im Kern das, wie man das am besten zusammenfassen kann, was wir machen, auch anders machen als andere, ist eben dieses Finanzkennzahlen und Impact-Kennzahlen sehr stark zusammenzubringen.
Du argumentierst jetzt, wie ich finde, natürlich auch vernünftig und richtig, vor allen Dingen über den Preis und das Geld als Haupttreiber für diese Entscheidung. In der Vergangenheit zumindest haben wir auch sehr stark über die Regulatorik ja auch gesprochen. Und es gab ja und gibt, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage, dann doch regulatorische Anfordernisse für Unternehmen. Inwieweit spielen die denn heute noch eine Rolle? Denn da lässt der Regulierungsdruck ja so ein bisschen nach, was die CO2 und Klimacompliance des freien Wirtschaftens anbelangt.
Das stimmt zu 100%, was du sagst, dass die Regulatorik oder die reine Masse an Unternehmen, die dazu verpflichtet sind, heute ihre Nachhaltigkeitsdaten offen zu legen, ist total kleiner geworden. So, Punkt erstmal. Und da kann man natürlich dann erstmal sofort auch sagen und auch sehen, dass Unternehmen weniger motiviert sind, dann zu sagen, klar investiere ich dann weiter, klar strenge ich mich weiter an, mich um das Thema Nachhaltigkeit ganz generell erstmal zu kümmern und mich dann darin zu verbessern. Und das ist auch etwas, was wir oder auch nicht nur wir, sondern der ganze Markt, glaube ich, sehr stark sieht, dass eine große Unsicherheit gerade herrscht, weil eben dieser vermeintliche, und ich sage extra vermeintliche, Rückgang oder diese Rückläufigkeit des Themas durch diese Entwicklung suggeriert wird. So, dann ist es allerdings so, dass das, was wir nach außen hin sehen, auch mit Regulatorik gibt es nicht mehr, ist das eigentlich relevant und Trump geht eh komplett gegen die ganzen Themen und so, dann sagen immer viele auch eigentlich, aber kommt das denn jetzt überhaupt so wieder zurück? Also irgendwie ist es doch bescheuert, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, auch wenn wir wissen, dass es eigentlich wichtig ist. Was wir aber sehen, ist ein einmal A, Thema Regulatorik, dadurch, dass die ganzen großen Unternehmen schon lange und das auch für immer bleiben werden, reguliert sind, hast du wie so einen Weitergabeeffekt in der Wirtschaft. Das heißt, die ganzen großen Unternehmen und eine CO2-Bilanz, da geht es ja wieder darum, oder generell Nachhaltigkeitsdaten, die nehmen ja immer die ganze Lieferkette der Unternehmen mit rein. Das heißt, sobald die ganz großen Unternehmen reguliert sind, ist deren ganze Lieferkette und Zulieferer und Kunden und so, die müssen trotzdem in diese Nachhaltigkeitsdaten der ganz großen mit rein. Das heißt, dann durch diesen Weitergabeeffekt sagt dann trotzdem ein VW zum Beispiel oder eine Telekom, die ja jetzt gerade als erster deutscher DAX-Konzern ihre Klimaziele oder Klimaneutralität ganz groß nochmal angekündigt haben. Alle, die mit denen verbunden sind, müssen automatisch trotzdem Nachhaltigkeitsreporting machen. Das heißt, das ist einmal die eine Thematik. Und die andere Thematik ist ein A, haben wir ein tatsächliches wirtschaftliches Risiko von dem Thema Risiken. Also ich spreche besonders hier über das Thema Emissionen und Klima gerade die ganze Zeit, weil zum Beispiel allein in Deutschland haben wir bis zum Jahr 2050 900 Milliarden Euro Klimaschäden voraussichtlich. Das heißt, das wird natürlich auf einmal mit eingepreist. Die ganzen Versicherungen sprechen von riesigen Versicherungslücken und damit findet das dann sofort immer wieder so seinen Kreis auch in die ganze Wirtschaft, in die breite Wirtschaft rein, weil alle sagen, ich glaube, es ist doch besser, wenn wir uns damit auseinandersetzen und nicht aus einem Gutmenschen-Dasein, sondern aus einem tatsächlichen wirtschaftlichen
Aber
Risiko.
Ist das wirklich der Fall? Also um da mal ganz kurz mal reinzuhaken, denn also ja, das ist richtig, diese Zahlen sind ja da. Und spätestens seit dem Ahrtal wissen, glaube ich, viele auch, dass vermiedener Klimaschutz sehr, sehr teuer werden kann. Nur, das sind ja meistens Kosten, die auf die Allgemeinheit ja ein Stück weit ja verteilt werden. Und dann kann sich natürlich jeder Unternehmer und jede Unternehmerin sagen, ja, lass das mal die anderen machen. Warum muss ich jetzt hier großartig mithelfen? Also man hat ja dann wahrscheinlich dann schon zu wenig, sagen wir mal, verbindende oder verbindliche Verpflichtungen.
Ja, das finde ich eine sehr gute Frage. Und ich würde da gerne einmal so zwei Schritte nach oben so ein bisschen auf die Metaebene des Themas gehen, weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um insgesamt einzuordnen, wieso lohnt es sich doch heute doch darüber zu sprechen und wieso wird es sich auch jeden Tag weiter lohnen oder warum ist das weiter relevant? Und das, was du gesagt hast gerade mit, ja, aber das trifft ja eigentlich die Allgemeinheit erstmal. Und da hat man ja schön irgendwie the Tragedy of the Commons als Konzept von, ja toll, aber wenn es alle betrifft, wer sollte denn jetzt im Einzelnen die Verantwortung übernehmen? So, da ist es einmal so, zwei Themen dazu. Ganz konkret betrifft es Unternehmen aber doch. Das heißt, gerade Unternehmen mit Lieferketten, wo zum Beispiel natürliche Ressourcen inkludiert sind. Beispiel, ich war letztes Jahr bei einem sehr schönen Workshop zum Thema Carbon Pricing, wo Head of Sustainabilities von sehr großen Unternehmen mit am Tisch saßen. Da wurde darüber diskutiert, wie jetzt in deren Lieferkette, wie sie da die verschiedenen Supplier, also ihre Ressourcenlieferanten, das war zum Beispiel ein sehr großer Zahnpasta-Lieferant, die brauchen ganz viel Minze für ihre Zahnpasta. Durch den Klimawandel verändert sich aber die Klimabedingungen da, wo sie gerade ihre Minze herbeziehen. Die müssen in die Zukunft gucken und sagen, wie ist das Risiko hier eben auf unsere Lieferketten und damit auf unsere Preise? Das heißt, es ist ein ganz akutes finanzielles Risiko für die als Unternehmen, sich mit dem Thema Klimarisiken auseinanderzusetzen. So, das ist einmal das eine. Und dann, um jetzt einmal weiter auf die Metaebene dieses Themas zu gehen, dadurch, dass alle wissen, weil ich gebe dir recht, dass es im Moment viel noch so ist, dass man sagt, ja gut, aber das betrifft ja erstmal alle und wer soll denn dann jetzt eigentlich dafür Verantwortung nehmen oder wer soll handeln? Aber dadurch, dass sehr viele zentrale Player in unserem Wirtschaftsökosystem, auch in der Finanzwelt, in der Versicherungswelt, Versicherung auch deutlich unterschätzter Player oft in diesem ganzen Feld, dadurch, dass sie sich sehr bewusst über diese finanziellen Risiken sind, ohne dass die heute immer automatisch sich ganz kausal schon jetzt bei denen widerspiegeln, hören die nicht auf zu handeln, weil sie einfach wissen, dass es morgen oder übermorgen die finanziell betreffen wird. Das heißt, deswegen pushen sie auch dieses Thema weiter, deswegen bleibt es in der Relevanz. Und das ist irgendwie immer so ein Widerspruch, glaube ich, für viele, die sagen, ja gut, aber es wird doch in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so richtig darüber geredet oder alle gehen doch dagegen. Die aber tatsächlich von den finanziellen Risiken betroffen sein werden, auch in der Zukunft oder es heute schon sind, wo deren Geschäftsmodelle davon tangiert sind und tangiert werden, die lassen das Thema nicht los und pushen das eben weiter, weil es eben für immer in der Relevanz bleibt, weil ja das ganze Klimathema nicht weggeht, egal aus welcher Richtung man darauf guckt.
So, und daraus ist wahrscheinlich auch erkennbar, dass sich die Qualität der Diskussion dann doch irgendwie verschoben hat. Also
zu 100%.
Du bist ja auch schon ein bisschen länger an dem Thema unterwegs, ich bin es ja auch. Und das ist, wenn das so stimmt, wie du das sagst, das stelle ich auf keinen Fall in Frage, sondern
ja.
Ich sehe das genauso. Aber wäre dann auch dann trotzdem die Schlussfolgerung, die daraus zu ziehen ist, dass genau diese Unternehmen, die das erkennen, dass wirklich hier ein Druck auch entsteht, dann doch eigentlich diejenigen sein sollen, die lautstark zur Politik gehen müssen, sagen müssen, wir wollen reguliert werden, wir wollen, dass es hier Regulierungen gibt, denn jeder Einzelne von uns, so wichtig das ist, wird das Thema nicht retten können, sondern das muss die Gemeinschaft tun.
Da stimme ich dir zu 100% zu. Und das passiert, würde ich auch leider so sagen, erstmal zu wenig. Das ist total schade, gerade weil, auch wenn du auch wieder sagst, die Politik müsste irgendwie angehalten werden oder die Allgemeinheit, das Thema funktioniert ja auch total doll über so ein kollektives Verständnis darüber. Wir haben ja zum Beispiel in so 2019, 20, als so Fridays for Future total groß wurde und dann zur gleichen Zeit kam der European Green Deal und hier und da, kommt ja total durch so ein gesellschaftliches Momentum, dass dann eben auch Regulatorik kommt, dass dann die Politik sich auch hinstellt, dass das als Wahlkampfthema funktioniert und deswegen auch durchgesetzt wird. Deswegen wäre es tatsächlich wichtig, dass diese Akteure, die tatsächlich auch finanziell betroffen sind, heute und auch in der Zukunft, sich da mehr einsetzen. Und ich würde noch gerne ein zweites Thema oben draufsetzen zu dem, auch was wir gerade gesagt hatten, von wieso handeln Unternehmen trotzdem? Das ist eben einmal, weil sie sagen, sie verstehen eben die wirtschaftliche Relevanz von wirtschaftlichen Schäden. Und dann ist aber die andere Seite davon, und das ist zum Beispiel total das, was wir bei Dauri machen, ist A, auch wenn man überhaupt erstmal über das Wort Nachhaltigkeit nachdenkt, ja, das heißt nachhalten, auch im ökonomischen Sinne, das heißt Dinge zu erhalten, sparsam mit Dingen zu sein. Das heißt, sowas wie Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit bedeutet, sollte dann eigentlich erstmal logisch sein. Das heißt, da gibt es einen riesigen Teil, den du für dich auch als Unternehmen nutzen kannst und damit automatisch nachhaltiger bist, nur weil du nachhaltiger wirtschaftest, ja, also auch im rein ökonomischen Sinne. Und dann hast du diesen ganzen Cleantech- und Climate-Tech-Bereich, angefangen mit eben PV, Energiespeicher, Windkraft und so. Und dann aber natürlich auch ganz viele ganz klarteilige spezifische Technologien. Und die haben, und das ist ein riesen Hebel für uns auch als Gesamtgesellschaft, die haben mittlerweile und sehr viel davon erst in den letzten 10 bis 5 Jahren, also eigentlich in den letzten 5 Jahren vor allem, haben einen kommerziellen Reifegrad erreicht. Das heißt, heute lohnt es sich für Unternehmen, einfach aus der reinen Business-Sicht diese Lösung einzukaufen. Das heißt, du sparst hinten raus Geld, wenn du eine PV-Anlage installierst. Die Preise von Energiespeichern sind so runtergegangen, dass es sich einfach heute lohnt, die einzukaufen als sozusagen Zwischenmittel, um deine Energieüberkapazitäten unter anderem zum Beispiel zu speichern und das für dich zu nutzen. Das heißt, für dich ist es eigentlich einfach eine Technologie der Ressourceneffizienz. Und das heißt sozusagen, das Potenzial von klimafreundlicher zu werden, hat sich über die letzten Jahre so dramatisch vergrößert, dass es zum Beispiel heute so ist, dass du 25% der globalen Unternehmensemissionen sind heute schon profitabel reduzierbar und weitere 32% werden es zeitnah. Und diese weiteren 32% sind eben genau auch dieses zum unter anderem Cleantech-Lösungen, die einen kommerziellen Reifegrad mit jedem Tag mehr erreichen. Weil alles, was natürlich als Cleantech funktioniert, als Business, funktioniert nur, weil es für deren Kunden funktioniert. Und da ist zum Beispiel unser größter Rückenwind ist eigentlich China. Weil China nämlich schon seit 20 Jahren so viel Geld in diese ganze Cleantech-Industrie pumpt, dass auf einmal eben dieser kommerzielle Reifegrad in der Breite so stark erreicht ist. Das heißt, das sind, glaube ich, diese zwei Gegenpole, die aber zum Glück in die gleiche Richtung spielen, von einmal, dass viele Leute merken, wir haben wirkliche wirtschaftliche Schäden von Klimaveränderung. Und das andere ist wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo Emissionsreduktion zu einem großen Teil, ich sage nicht zu 100%, aber zu einem großen Teil sich heute schon wirtschaftlich lohnt. Und das ist natürlich eine Opportunität für uns, die sich erstmal einfach nur lohnt.
Deswegen würde ich mal stark vermuten, dass der Sales Pitch, mit dem ihr rausgeht, es auch nicht unbedingt immer nur mit dem Thema Klima zu tun hat, weil das vielleicht möglicherweise hier und dort, so schade es ist, halt vielleicht auch sofort irgendwelche Türen auch wieder zuschlagen lässt, weil man dann irgendwie dann vielleicht dann auch unter dem Verdacht steht, jetzt hier was verbessern zu wollen, was eben nicht wirtschaftlich wirksam ist, sondern die Überschrift ist eigentlich eine andere. Hier geht es um Ressourcensparen, hier geht es um Geldsparen und das hatten wir ja schon zu Beginn des Gesprächs auch festgehalten. Aber gehen wir nochmal ganz kurz rein jetzt auch wirklich. Was macht ihr denn tatsächlich? Also zur Abgrenzung, also ihr erfasst, das hast du ja schon erklärt, ihr könnt euren Unternehmen, euren Kunden sagen, was sie denn einsparen können und wie viel sie auch einsparen können. Setzt ihr denn nachher denn auch tatsächlich auch um oder kommen dann andere Partner ins Spiel?
Genauso wie du das gerade sagst, das heißt, die Unternehmen bauen und managen und steuern ihre profitablen Reduktionsroadmaps über unser Tool und dann liegen hinter den Maßnahmen, also zum Beispiel, wenn du jetzt über was Einfaches sprichst, wie ein smartes Heizthermostat oder dann eine Mini-Windkraftanlage für ein Dach oder sowas, dann liegen dahinter Umsetzungspartner, genauso wie du sagst. Das heißt, in dem Moment nämlich, wo du nur weißt, was du machen kannst, aber niemanden hast, mit dem du das machen kannst, dann hörst du schon wieder auf. Weil dann musst du dich ja wieder kümmern und dann kommt es irgendwo auf deine To-Do-Liste und damit hat es sich dann wahrscheinlich erstmal für die nächsten 3 Jahre. Das heißt, wir setzen überall eben die Lösungsanbieter hinten mit dran und die kümmern sich dann eben um die Umsetzung.
Und da seid ihr technologieagnostisch und jetzt auch nicht auf Partner angewiesen oder gibt es ja auch noch so ein Provisionsgeschäft im Hintergrund?
Genau. Also das ist natürlich auch provisionsbasiert und sind aber nicht exklusiv mit irgendwelchen Anbietern, sondern immer agnostisch bleiben offen, weil es hier natürlich auch darum geht, das zu bieten, was dem Kunden auch am Ende weiterhilft oder was er möchte. Und das kann sich ja auch verändern, zum Beispiel über die Zeit. Es kommen ja auch neue Anbieter wieder mit ins Spiel. Andere gehen wieder raus oder verändern ihren Fokus und so. Und für jeden Kunden oder jeder Kunde hat ja auch andere Präferenzen. Ja.
Und wie ist euer Geschäftsmodell gegenüber euren Kunden? Also ist das auch dann mehr oder weniger so eine Art Provisionsgeschäft? Das, was ihr euch einspart, gibt uns davon die Hälfte? Oder gibt es eine Fixed Fee? Oder wie refinanziert ihr euch?
Ja. Also das mit dem auch bei Kunden quasi erfolgsbasiert, das hatten wir tatsächlich auch mal überlegt, aber uns dann erstmal dagegen entschieden. Und was wir machen ist, es ist eine Mischung aus klassisch Software-Lizenz und dann noch dazu transaktionsbasiert. Das heißt, wieso eine Mischung? Weil ich auch zum Beispiel selber eigentlich Software irgendwie beschissen finde als Geschäftsmodell, sowohl für einen selber als auch für den Kunden. Keiner findet es super, in irgendwelchen großen Lizenzgräben dann zu sitzen und sich irgendwie schon im Voraus Angst zu haben, nutze ich die Lizenz denn jetzt aber eigentlich voll, weil eigentlich habe ich auch so viele andere Themen auf dem Tisch und da musst du dann nervig irgendwie implementieren und das ist so aufwendig. Das heißt, was wir machen ist, du hast halt eine Basisrate einfach, damit du trotzdem die Lizenz, die Softwarenutzung und so bezahlst und dann gibt es sogenannte Action Credits und die Action Credits sind halt für jede, für die Maßnahmen, die du dann wählst und umsetzt und damit zahlst du quasi erst oder nur dann immer, wenn du aktiv weiter nach vorne gehst. Und du hast quasi in der Basis Lizenz schon einen großen Maßnahmenkatalog mit drin. Das heißt, damit kannst du eh schon mal weiter nach vorne gehen und alles, was dann darüber hinausgeht, wird dann über deine Action Credits abgerechnet. Und damit bleibst du eben auch sehr flexibel und genau, hast halt nicht diese typischen Lizenzgräben oder musst einmal in so eine riesige Implementierungsphase gehen, sondern du kannst tatsächlich ab Tag 1 starten und hast einen Mehrwert.
Da gibt es doch vielleicht nochmal zum Ende auch einen kurzen Abriss, wo ihr steht als Unternehmen. Also in welcher Phase seid ihr gerade? Wie weit ausgefeilt ist euer Produkt? Welche Größenordnung, dass man sich so ein bisschen mal vorstellen kann, wo ihr gerade steht?
Also erstmal vielleicht rein zeitlich eingeordnet. Uns gibt es seit so Herbst 2024. Also das heißt, bisschen länger als anderthalb Jahre oder so ein Dreivierteljahre. Mein Mitgründer und ich haben vorher schon länger in diesem Bereich gearbeitet. Wir kennen uns, weil wir zusammen bei Planetly gearbeitet haben. Planetly war
einer der frühen Investoren bei Planetly, kann ich mich gerade mal kurz outen hier gelaufen. Ja.
Ah ja, das ist ja sehr cool, genau. Das heißt aber für irgendwie alle, die nicht wissen, was Planetly ist, Planetly war, würde ich sagen, eines so der bekanntesten und frühesten Climate Tech Software Startups in Deutschland und sehr cooles Unternehmen, sehr coole Gründer. Und genau, und wir haben da beide von Anfang bis Ende des Unternehmens haben wir da zusammen gearbeitet und da ging es ja um Reporting und wir haben dann eben gesagt, ja, wir müssen aber Umsetzung machen, weil es geht ja am Ende darum, sich zu verbessern und da brauchen wir Hilfe. Naja, genau, das heißt, und aber vor ein bisschen mehr als anderthalb Jahren haben wir das zusammen gestartet, haben bisher eine Finanzierungsrunde aufgenommen. Das Produkt war schon relativ früh da und funktionsfähig. Das heißt, wir entwickeln es eigentlich im Moment einfach die ganze Zeit weiter. Die ganze Zeit weiter bedeutet, oder erstmal zurück von, wieso war das auch möglich, dass es so schnell funktionsfähig war? Wir haben natürlich in einer Zeit gestartet, die sehr glücklich ist oder sehr glücklich war für uns, weil genau da gerade auch diese ganzen Thema künstliche Intelligenz, wo du ganz am Anfang ja schon direkt reingestiegen bist, vereinfacht oder ermöglicht es ja heute, mit einem sehr kleinen Team sehr viel Software zu schreiben. Das heißt, dementsprechend konnten wir natürlich auch viel schneller ein Produkt aus dem Boden stampfen, was gut ist und was funktioniert, als hätten wir ein Jahr vorher gestartet. Das heißt, es war natürlich für uns ein sehr glücklicher Zeitraum, damit da hochzugehen. Das heißt, unser Produkt war eben schon sehr schnell sehr funktionsfähig. Genau, und haben Kunden in der Software, die das nutzen und reduzieren Emissionen und Kosten. Und was wir aber weiter immer natürlich und auch für immer weiter ausbauen werden, ist natürlich einmal die Maßnahmenseite, weil man ist ein bisschen wie so ein Innovation Hunter. Das heißt, du wählst und suchst die ganze Zeit weiter Technologien und coole Dinge, die Unternehmen eben profitable Emissionen reduzieren, weil es ja am Ende alles ist, was Ressourcen spart. Das heißt, das wird natürlich kontinuierlich ausgebaut und dann auch solche Dinge wie Szenarienanalysen über, wie sich Emissionspreise auch vom Emissionshandel entwickeln, weil du damit natürlich auch sozusagen deine Roadmaps dann vergleichen kannst und sagst, was lohnt sich mehr als das andere, wo ist das Risiko größer und da vielleicht noch als ein kleiner Punkt zum Abschluss, was ich nämlich immer sehr, sehr cool finde, auch dieses ganze Thema eben Kosten und auch deine, du hattest vorhin schon das Wort Opportunitätskosten in den Mund genommen. Wir nennen das bei uns und wie wir auch eben das Thema bei uns umdrehen, ist, wir nennen das den Zins auf Zögern. Das heißt,
sehr schön.
Ja.
Das merke ich mir.
In dem Moment, wo du mit etwas Geld sparen kannst, wenn du es nicht machst, dann wirfst du einfach Geld aus dem Fenster. Unwiederbringlich. Und das steigt mit jedem Tag, eben wie so ein Zins.
Und Zinseszinseffekt, der bekannte ja auch sehr groß.
Genau, und das heißt, das ist der Zins auf Zögern. Wer zögert, der zahlt. Und das haben wir eben bei uns als Modell uns ausgedacht und eben jetzt sehr mit Dowry verbunden. Und das funktioniert natürlich sehr gut. Und das ist auch im Produkt drin. Das heißt, du zeigst dir jeden Tag selber oder du rechnest dir jeden Tag selber auch eigentlich aus, das wäre ja gar nicht so schlau, wenn ich das jetzt irgendwie weiter rauszögere, das umzusetzen. Und aus meiner Sicht, und das vielleicht auch als Abschluss für das Gesamtthema, ist es auch genau das, was es heute braucht, um uns weiter produktiv zu aktivieren in dem Thema, das Thema eben umzudrehen und dem so einen neuen Twist zu geben. Weil in dem Moment, wo du das Zins auf Zögern nennst, dann hast du jeden mit am Tisch. Genau, dann steht FOMO, du hast jeden mit am Tisch und alle haben wieder Lust, nach vorne zu gehen.
Nach vorne gehen. Vielleicht als Abschlussfrage, was sind denn jetzt für euch die großen Milestones? Und was sucht ihr gerade im Investoren, tolle Leute? Wollt ihr die Kundenpipeline jetzt eher so ein bisschen auffrischen? Also was sind bei euch jetzt die großen Themen?
Ja, genau. Wahrscheinlich könnte man erstmal sagen, man sucht natürlich immer alles von dem, was du gerade gesagt hast. Im Moment gerade suchen wir kein Geld, werden es aber zeitnah, einfach weil wir merken, es funktioniert und es ist einfach ein Thema. Und auch gerade dieser Twist, den wir reinbringen von Zins auf Zögern, das heißt diese Perspektive, die wir auf das Thema raufstülpen, diese finanzielle FOMO-Perspektive, die funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und wenn es wahnsinnig gut funktioniert, dann willst du es natürlich auch größer machen oder der Not ist, sich auch größer zu machen. Das heißt, da werden wir wieder Geld einsammeln. Und in der Zwischenzeit ist es vor allem besonders wichtig, dass natürlich Kunden sind immer wichtig und die wollen wir auch immer. Und woran uns oder auch mir persönlich ganz doll gelegen ist, ist inhaltlich das Produkt und da auch personell uns weiter noch auszubauen zu dem ganzen Cleantech-Innovationsthema, um so viele Dinge auszugraben, die meisten Unternehmen nicht auf dem Schirm haben, dass du einfach so einen grandiosen Mehrwert lieferst und den liefern wir auch schon heute, aber da eben immer besser wirst, dass Unternehmen einfach am Ende Innovation und Resilienz fördern und das auf einmal unterm Strich steht und nicht nur das reine Thema Emissionsreduktion. Und das heißt genau gerade dieses Cleantech, coole Ressourceneffizienz, genau, und das auch auf personeller Seite ist bei uns auch ein wichtiger Punkt jetzt in der nahen Zukunft.
Ariet, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir und eurem Team ganz viel Erfolg. Wir werden sicherlich noch viel von euch hören. Herzlichen Dank für euer Engagement und für wirklich sehr professionelle Herangehensweise.
Danke für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.